David, vielen Dank für deine Einführung. Ich denke, du hast das gesagt, was wir eigentlich in dieser Woche herüberbringen wollen in dieser Männerfreizeit. Und es ist eigentlich das Zentrale: Brüderlichkeit und Evangelisation. Lesen wir Psalm 133 von David. Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einmütig beieinander wohnen. Wie das köstliche Öl auf dem Haupte, das niederfließt auf den Bart Aarons, niederfließt auf den Saum seiner Gewänder, wie Harmontau, der herabfällt auf die Berge Zion. Denn dahin hat der Herr den Segen entboten, Leben in Ewigkeit. Wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder in Harmonie zusammen sind. Das wünschen wir uns alle, oder nicht? Es ist nicht immer so einfach. Aber wir wünschen es uns. Die Menschen, die erinnern sich eigentlich nie genau, was du getan hast oder was du gesagt hast. Aber sie erinnern sich ganz genau, was du ihnen für ein Gefühl gegeben hast. Und diese Überlegung, respektive dieses Wissen, finde ich sehr, sehr wichtig. Nicht, was wir sagen, nicht, was wir tun. Oft bin ich erstaunt, dass Menschen nicht mehr wissen, was ich gesagt habe. Wir hören nicht alles, was die anderen sagen, aber wir fühlen, wir empfinden, und das Gefühl, das ich nachher habe, das bleibt. Das heißt, ich werde nicht nur auf meiner sachlichen Ebene wahrgenommen, sondern ich werde eben auf meiner emotionalen Ebene viel mehr wahrgenommen. Nun, wir leben in einer Welt, in der Gott eigentlich keine große Rolle spielt. Selbst die Staatskirchen verlieren immer mehr an Gliedern. Und christliche Ethik und christliche Moral, die wird eigentlich belächelt. Freikirchen wie wir, wie die Gemeinde Christi, die haben in der Welt keine große Bedeutung. Wir werden nicht groß wahrgenommen. In der Welt wird eher etwas wahrgenommen, wenn es ein großer Skandal ist bei einem Filmstar oder einen großen Skandal in einem Sportereignis, in einem Fußballclub, das wird wahrgenommen. Fragen wir die Menschen in der Welt, wie denken sie über Christus? Was sagen sie über uns Stündler? Vielleicht kennt ihr diesen Ausdruck in Deutschland weniger. In der Schweiz ist das eine abschätzige Bewertung für Menschen, die sich mit der Bibel oder mit Bibel lernen, befassen. Sagen die Menschen nicht, dass wir freudlos sind? Sagen sie nicht, dass die Grenzen in unserem Leben, die sind sehr eng? Wir setzen uns selbst mit unserem Glauben sehr enge Grenzen. Wir sind für sie langweilig. Wir sind irgendwelche Exoten, komische Exoten, die sich jeden Sonntag zusammentun, versammeln und Gott anbeten. Ja, sie halten uns manchmal auch ein bisschen für verklemmt. Das sind Menschen, die nicht offen sind, aus sich herausgehen können. Und Menschen, die den Freuden des Lebens abholt sind.
Wir sind für sie auch altmodisch. Kein Sex vor der Ehe. In der heutigen Zeit. Wo seid ihr denn? Wo lebt ihr denn? Kein Seitensprung in der Ehe. Das belebt doch eine Ehegemeinschaft. Es gibt Spannung in der Ehe. Nicht nur einen Lebensabschnitt Partner, sondern eine Ehe für ein ganzes Leben. Was habt ihr für Ideen? Mehr als nur ein paar Cent geben in den Opferstock und das noch freiwillig, ohne dass die Kirche dahinter steht und uns zwingt dazu? Sagen die Menschen in der Welt nicht, ich suche mir meine Freunde selbst aus. Ich will doch nicht in eine Gemeinschaft gehen, wo jeder mein Bruder sein soll. Den habe ich ja gar nicht ausgesucht. Ich suche mir doch meine Freunde. Denken Sie nicht, so viel Gesetze, so viel Kontrolle, das ist mir alles zu eng. Mit dem kann ich nicht umgehen. Und dann kommt noch dazu, das ist eine Sekte, die sind ja gefährlich für unsere Jugendlichen. Sie wollen lieber nichts mit uns zu tun haben. Mit Menschen, die auf die Straße gehen, die Einladungszettel verteilen für Bibelstunde oder religiöse Vorträge. Das sind Exoten. Und vielleicht kommen wir uns manchmal auch als Exoten vor. Dann die Geschichte, die sie erzählen. Geschichte von Wundern. Es gibt doch keine Wunder. Das ist ja alles, das sind Mythologien. Und dann noch glauben sie an einen, der gestorben ist für alle. Wie soll einer sterben für alle? Ja, ist es nicht das, was Sie oft hören von den Menschen in der Welt? Barrieren, Wände, die wir fast nicht überwinden können mit unseren Argumenten. Aber es ist nicht nur da, auch in der Gemeinde und uns Brüdern gibt es Situationen, in denen wir an der Bruderschaft zweifeln. Und manchmal auch fast verzweifeln. Mir geht es manchmal so, wenn ich ganz ehrlich bin. Überleg dir mal, wenn du ganz ehrlich bist, hast du noch nie Probleme gehabt, Zweifel gehabt in dieser Gemeinschaft? Sicher, es ist nicht immer so, aber eben manchmal. Wir werden verletzt, wir werden oft nicht verstanden, wir sind manchmal einsam, auch in der Gemeinde. Und manchmal habe ich Mühe, es ist mir eine Last, in der Gemeinde zu dienen. Und das muss ich ehrlich sagen, das ist es mir manchmal. Aber das will ich doch gar nicht wahrhaben. Nein, ich will das nicht wahrhaben, das kann ja nicht sein. Und dann versuche ich mich zu erinnern, was hat Jesus alles auf sich genommen? Was hat er alles auf sich genommen für mich? Und trotzdem fühle ich mich manchmal enttäuscht. Ich fühle mich unwohl. Geht es dir nicht auch manchmal so? Sei mal ganz ehrlich. Und dann fragen wir uns, warum ist es denn so schwer? Warum ist es denn so schwer, richtig zu leben? Warum ist es so schwer, das Richtige zu tun? Und dann gehen wir wieder in die Gemeinde. Wir versuchen wieder das Gute zu tun. Und dann kommt wieder etwas in die Quere. Dann kommt uns wieder etwas in die Quere Und wir sagen wieder etwas, was wir eigentlich nicht sagen wollten. Wir sagen die Dinge, die nicht richtig sind. Wir sind vielleicht lieblos dem Bruder oder der Schwester gegenüber. Unaufmerksam. Geh nicht auf sie ein. Aber ich wollte doch das gar nicht. Ich wollte das ja nicht. Genau das wollte ich ja nicht. Ja, das ist nicht neu. Das ist nicht neu. Mit dem hat schon Paulus gekämpft. Vor 2000 Jahren. Und er sagt im Römer, sagt er den Römern, im 7. Kapitel, Vers 15, denn was ich vollbringe, erkenne, billige ich nicht. Denn nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Also genau diese Spannung hat er gekannt. In dem Galater 5, Vers 17 sagt er, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Das Fleisch, also die fleischliche Einstellung, die fleischliche Gesinnung, die kämpft gegen den Geist, sagt er. Und da haben wir den Kampf in uns. Paulus gibt auch eine Antwort im Vers 18 dann. Sagt er, wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Also er empfiehlt uns, dass wir uns durch den Geist leiten lassen. Und im Römer 8, Vers 14 sagt er, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Der Geist Gottes leitet uns. Und wir sind, wenn wir in ihm sind und bleiben, dann sind wir Söhne Gottes. Nun, ich weiß, es ist genau das, was viele Menschen nicht hören wollen. Genau das wollen die Menschen nicht hören. Sei das in der Welt, so am allerwenigsten, und manchmal auch in unseren Gemeinden. Ich habe schon Aussagen gehört, und das nicht nur von Menschen in der Welt, sondern auch von Menschen in der Gemeinde. Das sind doch alles nur Heuchler. Die machen sich selbst etwas vor. Die wollen etwas tun, das sie nicht können. Und sie machen sich selbst etwas vor. Nun, was können wir der Welt und was können wir auch uns selbst zeigen? Oder was können wir tun, damit unsere Geschwister die Freude an der Gemeinde und die Freude an der Gemeinschaft erfahren können, dass wir sie ihnen zeigen können? Was hilft uns, Enttäuschungen und Kränkungen zu ertragen? Woher nehmen wir die Kraft dazu und den Mut? Was kann uns die, wir manchmal Zweifel und Nöte haben, Frieden und Ruhe und innere Stabilität bringen? Was kann Menschen dazu bringen, dass sie das Wort Gottes, und ich rede jetzt wieder von denen, die draußen sind, annehmen können und annehmen wollen? Was hilft unserer Gemeindearbeit? Was hilft unserer Mission oder eben auch unserer Evangelisation? Was hilft uns dabei? Ist es nicht doch die Brüderlichkeit? Ist es nicht doch die Gemeinschaft in der wahren Brüderlichkeit? Ich meine nicht die Brüderlichkeit, wie sie zum Beispiel in der Ode an die Freude beschrieben wird. Da heißt es, Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium. Wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Das ist von Friedrich Schiller. Ich meine nicht diese Brüderlichkeit. Aber auch nicht die kriegerische Brüderlichkeit. Und willst du nicht mein Bruder sein, so schlage ich dir den Schädel ein. Ich meine damit vor allem die Gesetzlichkeit. Die Gesetzlichkeit in der Gemeinde. Aber auch Begriffe der Brüderlichkeit, der sehr gerne als politisches Ziel in vielen Manifestationen verwendet wird, auch das kann es nicht sein. Brüderlichkeit, Einheit, ihr kennt diese politischen Aussagen auch. Auch die verwandtschaftliche Bindung, die Blutsbruderschaft, kann nicht verhindern, dass schlimme, blutrünstige Auseinandersetzungen geschehen, um mal Intrige, Mord und Totschlag gelinde zu umschreiben. Schon in der Bibel finden wir den ersten Brudermord, Kains an Abel. Denke ich an die Geschichte, also an die Historie, so war der Bruder- bzw. Schwesternmord bei den Pharaonen gang und gäbe. Auch leibliche Brüder und Schwestern sind dann nicht mehr Brüder und Schwester, die sich vertragen, wenn es um die Erbschaft geht. Erbschaftsstreitigkeit. Also diese Brüderlichkeit kann nicht gemeint sein. Brüderlichkeit ist auch mehr als Freundschaft. Obwohl Freundschaft sehr ähnlich ist oder sehr eng ist bei der Brüderlichkeit. Aber seine Freunde kann man aussuchen. Die Brüder, das haben wir in dieser Woche schon einige Mal gehört, die Brüder können wir nicht aussuchen. Die gibt uns Gott. Und ich gestehe, viele meiner Geschwister, die hätte ich mir niemals ausgesucht. Und wenn du ehrlich bist und dich in deiner Gemeinde oder wo du bist umschaust, ist es sicher auch so. Aber Gott hat sie bestimmt. Er hat sie aus einem bestimmten Grund in die Gemeinde neben mich gegeben. Er weiß warum. Er hat einen Grund. Und er hat auch einen Plan. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir uns dessen immer wieder bewusst werden. Gott hat einen Plan. Er hat den Plan schon vor Grundlegung der Welt gehabt mit Jesus. Aber er hat nicht nur diesen großen Plan. Er hat auch mit jedem Einzelnen, in jedem einzelnen Fall, in jedem einzelnen Leben, hat er einen Plan. Und er weiß genau, wo er dich und mich hinstellen will. Brüderlichkeit ist auch keine Kameradschaft, wie sie zum Beispiel bei Bergkameraden besteht oder bei Kameraden in der Armee. Obwohl, auch diese Kameradschaft hat viel Ähnlichkeit mit Brüderlichkeit. Die Armee will, wie wir Christen, einen gemeinsamen Feind bekämpfen. Und die Wanderkameraden wollen, wie wir, den gleichen Weg gehen, um ein Ziel zu erreichen. Aber unsere Brüderlichkeit ist mehr. Unsere Brüderlichkeit ist mehr als Kameradschaft, Freundlichkeit, sie ist dadurch geprägt, dass wir das Ziel erreichen wollen, das Gott uns geschenkt hat. Wir wollen in seiner Liebe wandeln und wir wollen den Weg gemeinsam gehen. Im Hebräer 3, Vers 14 lesen wir, denn wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Zuversicht, wir könnten hier als Zuversicht auch übersetzen, Standhaftigkeit oder die Grundlage, bis zum Ende standhaft festhalten. Also wir sind Teilhaber des Christus geworden. Unsere Brüderlichkeit wird aber nicht getragen von den gleichen weltlichen Interessen, wie wir eben gesehen haben, wie zum Beispiel bei Bergkameraden. Da ist es das Ziel, den Gipfel zu erreichen. Die Schrift lehrt uns Demut und Brüderlichkeit. Die Demut gehört bei uns zur Brüderlichkeit dazu. Paulus sagt in Philippern, im Philipper 2, Vers 3, dass sie, also die Galater, die Philipper, eines Sinnes sein sollen. Er sagt, seid eines Sinnes, nichts aus Eigennutz oder Streitsucht oder Rechthaberei oder aus eitler Ruhmsucht, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achte als sich selbst. Das sagen wir so leicht hin, ja, einer den anderen höher achten in der Demut, einer sich höher achten als sich selbst. Hast du das schon mal versucht? Wirklich? Aber ich bin doch immer noch ein bisschen spezieller als der David. Oder? Kann ich ihn wirklich höher achten? Das ist gar nicht so einfach. Und da kommt ja auch schon wieder der Streit zwischen dem Fleisch und zwischen dem Geist. Wenn ich im Geist bin, kann ich das. Kann der Geist mir das dazu verhelfen. Nun, wir Christen sind verschieden. Wir sind auf verschiedenen Stufen. Wir sind auf verschiedenen Stufen in unserem Glauben. David hat erwähnt, dass ich schon zu den Ersten, ich bin nicht ganz der Älteste, der Röbi ist noch ein bisschen länger dabei, in der Gemeinde bin. Und dann gibt es solche, die sind weniger lange dabei. Das heißt, unsere Glaubenserfahrungen sind sehr unterschiedlich. Aber ich muss euch sagen, auch nach 40 Jahren muss ich immer wieder sagen, bin ich nicht doch immer noch am Anfang? Muss ich manchmal nicht wieder Dinge lehren, die ich eigentlich gemeint habe, ich hätte sie schon längst verstanden? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch da diese Offenheit immer wieder haben, zu sagen, ich bin nicht der Weise, sondern ich muss immer wieder lernen. Und für mich gibt es immer wieder Neues. Wir sind auf verschiedenen Stufen, aber uns eint das Band der Liebe Christi. Und das ist das Wesentliche unter allem. Egal wo wir sind, das Band der Liebe Christi, das einigt uns. Wir haben viele Unterschiede unter Brüdern und Schwestern. Und oft haben wir den Eindruck, ja, wenn die doch ein bisschen gleicher oder vernünftiger, wir sagen dann vernünftiger sein können, wir meinen eigentlich gleicher sein könnten, dann wäre es doch einfacher. Aber wir müssen uns bewusst werden, diese Unterschiede sind eigentlich eine Chance. Sie sind kein Hindernis, sondern sie sind eine Chance, so aufeinander zuzugehen, dass der andere keine Angst haben muss. Denn oft ist es ja das, was Menschen in der Gemeinde unwohl macht, dass sie Angst haben, so zu sein, wie sie sind. Aber eigentlich ist genau das in der Gemeinde, was wir erleben sollten. Der andere kann sein, wie er ist. Er muss keine Angst haben. Er wird angenommen. Er muss sich nicht ausgegrenzt fühlen, auch wenn er ein Exot ist. Wir sind nicht alle gleich in der Gemeinde. Paulus beschreibt einige von diesen Unterschieden von Menschen. Im Römer 5, Vers 5 sagt er, der eine hält einen Tag vor dem anderen, der andere aber hält jeden Tag gleich. Jeder aber sei in seinem eigenen Sinne völlig überzeugt, also in seinem eigenen Sinne oder in seinem eigenen Denken, im Verstehen, sei er völlig überzeugt. Wer den Tag beachtet, beachtet ihn dem Herrn. Und wer isst, und hier ging es auch in diesem Zusammenhang um das Essen, was man oder wie man essen soll, wie viel von Gemüse oder Fleisch und so weiter. Und wer isst, der isst dem Herrn, denn er sagt Gott Dank. Und wer nicht isst, der isst dem Herrn nicht. Und sagt Gott Dank. Also, wir müssen uns nicht voreinander rechtfertigen, sondern wir müssen uns nur vor unserem Herrn rechtfertigen. Und er sagt, wenn ich das mit Überzeugung tue und Gott danke, dann ist das in Ordnung. Und dann soll ich den anderen nicht verurteilen oder beurteilen, sondern lass ihn. Nimm ihn so an. Das ist eigentlich das, was Paulus hier sagen will. Unsere Brüderlichkeit wird nicht getragen, indem wir gleich sein müssen, sondern von der Liebe, die jedem Menschen, auch die mit gänzlich anderen Interessen und Ansichten, einschließt. Wir können Geschwister, die gänzlich andere Interessen und Ansichten haben, zum Ziel führen. Denn wir alle sollen zum Ziel geführt werden. Wir haben ja ein gemeinsames Ziel. Paulus sagt danach im Epheser 4, Vers 15, lasst uns aber die Wahrheit reden, in Liebe und in allem heranwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Lasst uns die Wahrheit reden, das heißt, lasst uns wahrhaftig sein. Und dann sagt er, aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienen Gelenke entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Es kommt immer wieder die Liebe. Die Liebe ist das Entscheidende in der Bruderschaft. Ich muss hier auch gestehen, dass manche von Gott mir zu Brüdern gemachte Menschen für mich manchmal schwierig sind. Wir haben gestern über die schwierigen Brüder gesprochen. Und es geht hier nicht um diese Schwierigkeit, dass einer mal etwas sagt, das ein bisschen verunglimpfen war, dann kommt er und dann entschuldigt er sich, dann sage ich, sind nicht so schlimm oder ich entschuldige mich. Das sind so Sachen, die manchmal einfach sind. Sondern ich denke, es geht um wirklich schwierige Brüder. Und die gibt es manchmal. Menschen, die selbst nicht sehen, wie schwierig sie für andere sind. Und dann fällt es mir schwer, sie zu verstehen. Und ich glaube, das geht euch allen so. Dann fällt es uns schwer, sie zu verstehen. Wir denken, warum kann er das nicht einsehen? Ist doch einfach. Aber er sieht es nicht. Und dann hilft nur eins. Es hilft nur der Blick auf Jesus. Und dankbar zu sein für Gott, der gesehen hat, welchen Bruder ich brauche. Welchen Bruder ich brauche, damit meine Kanten abgeschliffen werden, dass ich etwas lerne. Ich brauche jeden schwierigen Bruder in meinem Leben. Gott hat ihn mir gegeben. Und zwar, dass ich lerne, ein liebender und verständiger Bruder zu werden. Nun, was ist also wahre Brüderlichkeit? Es ist die Brüderlichkeit, die andere trägt, die andere versteht, die über Kameradschaft hinausgeht und die über Freundschaft hinausgeht. Sie geht über die verwandtschaftlichen Beziehungen hinaus, über politische Ideen hinaus. Sie ist ein geistiges Band, eine Verbundenheit aller in Christus. Ein freiwilliger Zusammenschluss von Gleichgesinnten in Christus, der eine tiefe und echte Liebe zugrunde liegt. Und die sich dem gemeinsamen Ziel unterordnen. Wir müssen uns auch unterordnen. Petrus sagt, unterordnet euch einander. Es ist wichtig, dass wir uns diesem gemeinsamen Ziel unterordnen. Es ist eine Brüderlichkeit, die einander dient, die sich dem anderen öffnet und die gastfreundlich ist und ohne Zwang. Petrus sagt im 1. Petrus 4, Vers 8, vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Wir können einander vergeben in dieser Liebe. Und Paulus sagt den Thessalonikern im 3. Kapitel, 1. Thessaloniker, Vers 12, euch aber lasse der Herr zunehmen und überreich werden in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir euch gegenüber sind. Er stellt sich hier und seine Mitarbeiter als Vorbilder dar. Und auch das ist wichtig. Schwierige Brüder können an Vorbildern lernen. Wir müssen nicht immer reden. Wir müssen manchmal nur Vorbilder sein. Jesus sagt, wie Johannes uns das berichtet, im 13. Kapitel Vers 34 bis 35, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wir haben das diese Woche oft gesungen und darüber geredet. Und ich denke, das ist ein zentraler Punkt in unserer Bruderschaft. Wenn wir in unserer Gemeinschaft einander Bruder nennen, dann soll das positiv sein. Das soll für uns wie ein Ehrentitel wirken. Ein Ehrentitel, den Gott gegeben hat. Und diese gelebte Brüderlichkeit, die ist sichtbar, die muss sichtbar sein. Sichtbar für alle, die um uns sind und mit uns sind. Paulus sagt das so wunderbar in Philipper, 2. Kapitel, Vers 15, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslicht. Wir sollen leuchten in dieser Welt. Und das ist unsere Evangelisation. Unsere Bruderschaft, unsere Brüderlichkeit soll leuchten wie Himmelskörper in dieser Welt. Sie macht uns stark, sie baut uns auf und sie gibt uns Mut und sie hilft uns, Gottes Wort zu verkünden. Auch Jesus schickte die Jünger nicht allein aus, sondern zu zweit. Unsere Evangelisation nach innen und außen wird durch die Brüderlichkeit auf kraftvolle Weise gestärkt. Und so gibt sie uns Kraft und Stärke. Ich denke hier an die Geschichte von dem einzelnen Rohr. Ihr kennt diese Geschichte sicher alle auch. Ein einzelnes Rohr kann man leicht brechen. Wenn man aber ein Bündel von Rohren nimmt und sie zusammentut und sie dann brechen will, dann brechen sie nicht mehr. Und so ist die Bruderschaft, die Geschwisterschaft, kann man sagen, die Frauen gehören auch dazu. Die Brüder und Schwestern ist eine starke Einheit, wenn wir zusammen sind, wenn wir zusammenhalten, wenn wir zusammen auf das gleiche Ziel zugehen. Und sie hilft uns in Zeiten des Zweifels, sie hilft uns in Zeiten der inneren Not, sie stärkt uns, wenn wir müde werden, wenn wir ermattet sind. Wenn in der Gemeinde Streit und Missverständnisse, Neid und Missgunst Einzug halten, dann wird sich wahre Brüderlichkeit diesem entgegensetzen. Wahre Brüderlichkeit ist Liebe. Sie ist das beste und wirksamste Gegenmittel gegen den Feind von innen und auch von außen. Sie verzeiht, sie versteht, ist sanftmütig, verständnisvoll und hat Geduld. Was ist wahre Brüderlichkeit eigentlich? Wahre Brüderlichkeit ist der Abglanz Gottes unter uns. Das ist wahre Brüderlichkeit. Wenn Jesus uns seine Brüder nennt, dann sind wir ihm gleich. Er hat uns sich ihm gleich gemacht. Natürlich sind wir nicht so vollkommen. Natürlich müssen wir noch wachsen. Aber er hat uns versprochen, dabei zu helfen. Und wir müssen darauf vertrauen, dass er uns hilft, dass er uns dies auch gibt. Denn sein Wort ist wahr. Und darum hat wahre Brüderlichkeit nichts damit zu tun, ob man einen Bruder nett findet, ob er einem sympathisch ist, ob wir auf der gleichen Wellenlänge sind. Wahre Brüderlichkeit hat auch nichts mit Blutverwandtschaft zu tun, außer mit dem Blut, das von Jesus Christus geflossen ist. Wahre Brüderlichkeit ist nicht eine politische Manifestation. Wahre Brüderlichkeit baut auf der Liebe, die Gott für uns hat und den freiwilligen Entschluss eines jeden, dazu zu gehören wollen. Jeder hat es freiwillig entschieden. Im Markus 3, Vers 31 erklärt Jesus, wer seine Brüder sind. Wir haben das diese Woche schon mal gelesen und darüber gesprochen. Aber ich möchte es nochmals vorlesen. Und es kommen seine Mutter und seine Brüder und sie standen draußen, sandten zu ihnen und riefen ihn. Und eine Volksmenge saß um ihn her. Sie sagte aber zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen suchen dich. Und er antwortete ihnen und spricht, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Und er blickte umher auf die um ihn im Kreis Sitzenden und spricht, siehe, meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Gelebte Brüderlichkeit im biblischen Sinn wird den Vorurteilen, die ich am Anfang erwähnt habe, von der Welt und auch den Problemen, die wir am Anfang in Gemeinde haben, wird dem ein sichtbares Kontra setzen. Gelebte Brüderlichkeit. Sie macht es erstrebenswert, sich einzubringen in die Arbeit der Gemeinde. Und sie macht es sinnvoll. Sie macht es auch sinnvoll zu geben. Sie macht es sinnvoll, alles zu geben, was ich habe, und sein Reich an die erste Stelle zu setzen. Und alles, was ich sonst habe, eigentlich zu vergessen. Ja, aber wo bleibe ich dann? Denke ich vielleicht. Was hat Jesus gesagt? Das, was du sonst brauchst, wirst du bekommen. Du musst dich gar nicht sorgen. Wenn du das zuerst gibst, was Gott gehört. Und das ist eigentlich dein Leben. Brüderlichkeit gibt uns Mut und Stärke, Gottes Wort zu verkünden. Sie hilft uns, wenn wir zaghaft sind. Das heißt in Prediger 4, Vers 9, zwei sind besser dann als nur einer. Also deshalb ist die Brüderlichkeit eine Mehrzahl, wir sind mehrere zusammen. Das heißt, sie hilft uns, wenn wir zaghaft sind, sie hilft uns, die richtigen Worte zu finden. Und wer sich getragen fühlt durch die Brüder, hat viel weniger Bedenken. Und zwar Bedenken für die Verkündigung des Wort, sich für die Verkündigung des Wortes einzusetzen. Sei das in der Familie, sei das am Arbeitsplatz, sei das in der Nachbarschaft oder sei das in der Öffentlichkeit. Und da wollen wir ja evangelisieren. Brüderlichkeit stärkt durch ihre Gebete. Sie stärkt die Ehen in der Zeit der Krise, hilft bei Versuchungen zu widerstehen. Und die Freude an der wahren Brüderlichkeit hilft auch Langschläfer, am Morgen aufzustehen und in die Versammlung zu kommen. Wahre Brüderlichkeit mag immer noch exotisch sein für unsere Welt. Und sie wird auch die sogenannten normalen, vernünftigen Menschen aber berühren, wenn wir sie leben. Sie wird die Menschen berühren und sie werden es spüren. Sie werden mehr spüren, wie wir sind, als was wir reden und tun. Sie werden es spüren. Und das ist eigentlich die Evangelisation. Brüderlichkeit tröstet im Leid, macht Mut in Anfechtungen, eröffnet andere Ansichten, lacht und weint. Lacht und weint, das sind Gefühle. Das heißt, wir sind als Brüder bereit, Gefühle zu zeigen, wenn jemand Freude hat, mitzufreuen. Wir sind aber auch bereit, Gefühle zu zeigen, wenn jemand trauert, wenn jemand in Angst ist, wenn jemand in Not ist. Das sind Gefühle. Und wir dürfen diese Gefühle nicht unterdrücken. Wir müssen diese Gefühle leben in unserer Brüderlichkeit. Wahre Brüderlichkeit in unserer Gemeinde soll und das muss gelehrt werden und das muss gelebt werden. Sie ist das Band, das zusammenhält und das uns eint und stark macht. Brüderlichkeit, wie Gott sie will, leuchtet in dieser Welt. So wie es eben Paulus gesagt hat, leuchtet wie Himmelslichter. Gibt es eine schönere Botschaft herauszutragen in diese Welt als diese Einheit, Einigkeit und echte Anteilnahme von Brüdern und Schwestern, wobei Jesus unser Bruder und Retter ist. Das ist die gelebte Botschaft und ihre Wirkung innerhalb und außerhalb der Gemeinde, die ist groß. Ich sage bewusst nicht, die kann groß sein. Sie ist groß. Und ich weiß aus der Vergangenheit, aus den vergangenen 40 Jahren, wo ich in der Gemeinde bin, die Wirkung ist groß. Unterschätzen wir das nicht. Und wer möchte nicht Teil einer Brüderlichkeit sein, die von Liebe getragen wird und in der Brüder und Schwester in Eintracht zusammenleben, so wie ich es im Psalm 133 am Anfang gelesen habe. Wenn wir diese Brüderlichkeit mit der Kraft Gottes schaffen, dann werden noch viele Menschen aus ihrer Verlorenheit herausgeholt werden. Dann wird die Gemeinde nach innen wachsen und dann wird die Gemeinde auch an Zahl zunehmen. Dann wird jede Gemeinde heranwachsen zum Herrn, so wie es in Epheser 3, 15 heißt. Und sie wird an Zahl wachsen und ihre Brüderlichkeit steckt, und in ihrer Brüderlichkeit steckt die Kraft Gottes. In ihrer Brüderlichkeit steckt die Kraft Gottes. Mit diesem Wort möchte ich schließen.